Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Nana Brink, schön, dass Sie uns zuhören. Der Historiker Andreas Röder ist mein Gast in dieser Stunde, Professor für Neueste Geschichte an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, CDU-Mitglied, konservativ, wie er sich selbst auch beschrieben hat. Ich begrüße Sie bei uns. Herzlich willkommen, Herr Professor Röder.
Frau Brink, einen schönen guten Tag.
Hat das, was wir gerade hier und nicht nur hier, sondern wahrscheinlich auch in vielen Teilen der Welt erleben, eine historische Dimension?
Ja, definitiv, ganz definitiv. Also eine solche Ausnahmesituation, die in einem solchen Maße auf das Alltagsleben einer gesamten Gesellschaft durchschlägt, das haben wir in Mitteleuropa zuletzt in Kriegszeiten erlebt. Und Kriegszeiten in Mitteleuropa liegen mittlerweile 75 Jahre zurück. Wenn Sie über 50-jährige Menschen fragen, dann haben die immer noch die autofreien Sonntage von 1973 im Kopf. Das hat sich tief in die kollektive Erinnerung eingeprägt. Aber die autofreien Sonntage von 1973 sind ja nichts gegen das, was wir hier im Moment erleben. Einen solchen Einschnitt, einen solchen Einbruch des völlig Unerwarteten, dass die ganzen Alltagslebensvollzüge so außer Kraft gesetzt werden, das hat es so, wie gesagt, seit Kriegszeiten nicht gegeben. Und ich bin als Historiker wirklich immer zurückhaltend mit historischen Einschnitten, die man verkündet. Aber das hier ist tatsächlich eine historische Erfahrungen, die wir alle miteinander machen.
Ich wollte gerade sagen, es haben ja schon viele Mäntel der Geschichte geweht und fast jede Generation, die benennt ja auch ihren historischen Moment. Sie haben einen genannt, den autofreien Sonntag. Ich sage nur, die Zäsur natürlich Zweiter Weltkrieg für die ältere Generation, aber auch sowas wie 9-11 zum Beispiel für die Amerikaner, aber auch vielleicht für, hier für uns. Haben wir das schon erfasst?
Nein, ich denke, das werden wir auch im Lauf der Zeit erst wirklich erfassen können. Wobei ich glaube, dass die Erfahrung des Krieges insofern vergleichbar ist, als sie auf den Alltag durchschlägt, allerdings in einer ungleich zerstörerischen Art und Weise auf den Alltag durchgeschlagen hat. Selbst 9-11 oder auch jedenfalls in Westdeutschland 1989-90 sind Dinge, die doch eher auf ein Segment beschränkt geblieben sind und die man vor allen Dingen aus der Medienöffentlichkeit erfahren hat. Während wir hier ganz konkret in unseren Lebensvollzügen betroffen sind, weil wir uns in der Öffentlichkeit mit nicht mehr als zwei Menschen treffen dürfen und weil wir eigentlich nicht mehr aus dem Haus gehen können oder sollen. Also dieser unmittelbare Durchschlag auf den Alltag, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen, das hat ja auch der 11. September außerhalb der unmittelbar Betroffenen nicht mit sich gebracht.
Es ist ja so, wie Sie das, glaube ich, sehr richtig sagen, dass man gar nicht zur Analyse kommt in diesen Tagen. Man ist eigentlich sehr mit der aktuellen Situation beschäftigt, ja auch mit Sorgen. Zum Beispiel, wie geht es, also mir zum Beispiel frage ich mich, wie geht es meinen alten Eltern, die ich nicht sehen kann? Das treibt mich wirklich um. Wie geht es Ihnen da?
Ja, bei uns füllt sich unser sich leerendes Nest wieder. Wir haben drei Kinder und unsere mittlere Tochter, die studiert und die, weil sie in Mannheim studiert, schon mitten im Semester war, die ist jetzt aus ihrer Studentenbude nach Hause gekommen und muss sich jetzt daran gewöhnen, dass sie für eine gewisse Zeit mit ihren alten Eltern nochmal zusammenlebt, so wie sie eigentlich schon gedacht hatte, das hat sie hinter sich. Und unsere jüngste Tochter hat ihre mittlere Schwester auf einmal wieder hier zu Hause und die machen jetzt Sport im Garten und ähnliche Späße. Also zugleich muss ich sagen, wissen Sie, ich traue mich kaum es laut zu sagen, als Professor bin ich ans Homeoffice und ans Lesen gewöhnt und ich habe jetzt viel Zeit, das zu tun, was ich eigentlich als allererstes tun sollte. Allerdings sehen Sie daran, wie weit die Lebensrealitäten auseinandergehen. Vater der engsten Freundin unserer jüngsten Tochter ist Arzt und der ist jetzt im vollen Einsatz. Das ist etwas völlig anderes und die Menschen, die jetzt gerade Existenzsorgen haben, weil sie einen Partyservice oder einen Friseursalon betreiben. Das sind natürlich diejenigen, die ganz massiv betroffen sind von dieser Krise. Und da sehen Sie, wie die Erfahrungen in dieser Krise massiv auseinandergehen. Und auch das wird eine große Debatte sein, die wir hinterher zu führen haben werden. Es wird auch eine Herausforderung für die Politik sein, das Gefühl zu erzeugen, dass es gerecht zugeht bei der Bewältigung dieser Krise und dass nicht die einen von der Krise profitieren und die anderen unter der Krise maßgeblich leiden. Das wird eine der großen Anforderungen für die Politik sein.
Mein Kollege Andreas Baum ist hier im Studio. Wir wollen das Thema, was wir in den letzten Tagen schon öfters gestreift haben, noch mal vertiefen. Denn man hört ja so wenig von den Populisten auf diesem Planeten. Wenig Konstruktives, aber das mag vielleicht auch nicht verwundern. Und die Lautsprecher, die sonst immer ganz vorne mit dabei sind, die erscheinen in diesen Tagen, ja, wie soll ich sagen, irgendwie seltsam blass, wenn nicht sogar panisch in der Situation. Andreas Baum, ich denke ja vor allem, wen wundert es natürlich, an den Elephant in the Room, da sagen wir an Donald Trump und Boris Johnson.
Ja, das stimmt. Also fangen wir mal an mit Donald Trump. Der wirkt tatsächlich ein bisschen panisch jetzt in seinen Reaktionen, was verwundert, weil er ja lange fahrlässig gelassen war, also viele Sachen wirklich auch gar nicht wahrgenommen hat. Und es gibt Leute, die sagen, dass das durchaus ein Muster ist bei ihm, immer wenn es um Projekte geht, die ihm nicht gefallen. Es gibt erst eine lange Phase der Verleugnung, dann, wenn es nicht mehr anders geht, wird hastig reagiert und dann, wenn man reagiert, dann gibt es den Hinweis, ja, dass in Wirklichkeit hätte man die Lage von Anfang an schon beobachtet und richtig erkannt und überhaupt schuld sein die anderen. Mhm. Es ist scheinbar jetzt auch so, dass Beobachter sagen, dass er nicht immer alles restlos verstanden hat, was die Lage jetzt mit dem Virus angeht. Wenn wir uns erinnern, nach seinem Amtsantritt hat Donald Trump den Stab für Pandemien im Weißen Haus aufgelöst. Der hat behauptet, das bräuchte man nicht. Nun könnte wertvolle Zeit verstrichen sein, in der nicht gehandelt wurde. Und jetzt, wo es eben die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gibt in den USA, scheint Trump doch ein bisschen Angst vor seiner eigenen Courage bekommen zu haben. Er wirkt, wie gesagt, sehr widersprüchlich. Immer wenn er auftritt, nimmt er das wieder halb zurück, was er in Kraft gesetzt hat. Bald sei alles vorbei, sagt er spätestens in 2 Wochen. Und man merkt, Trump hat Angst. Aber er hat eben nicht Angst vor der Epidemie, sondern vor den wirtschaftlichen Folgen, die dieser Shutdown haben kann.
Herr Professor Reuter, wie sehen Sie das? Ist das eine Bedrohung jetzt? Müssen wir uns noch mehr Sorgen machen über das, was in den Vereinigten Staaten da passiert? Wie schätzen Sie das ein?
Nun, wir haben ja gerade in Deutschland diese Situation gehabt, dass Trump, das jedenfalls berichtet wurde, dass Trump diese Tübinger Firma kaufen wollte, um einen Wirkstoff oder einen Impfstoff für America First zu haben. Tatsächlich sehen wir im Moment auf der einen Seite, wie dieses America First, wie eine Entsolidarisierung der Vereinigten Staaten gegenüber Europa sich auch auf einer solchen Ebene breit macht. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, sollte man aus deutscher Perspektive vorsichtig sein. Wir neigen ja immer zu so einer gewissen moralischen Überheblichkeit in Deutschland gegenüber allen anderen und gegenüber Trump ganz im Besonderen. Die Einreisesperre gegenüber Europäern, die Trump ja schon vor einiger Zeit verhängt hatte, ist in Deutschland zunächst einmal ganz kritisch kommentiert worden. Was insofern nachvollziehbar war, als das ja ohne Absprache mit der Europäischen Union unilateral verfügt worden ist. Also das zeigt einmal mehr, wie stark die USA unter Trump unilateral gegen Europa vorgehen. Auf der anderen Seite haben wir uns eine kurze Zeit lang über Einreisesperren aufgeregt, bevor man dann selbst angefangen hat, über die Schließung der Grenzen und über Grenzkontrollen nachzudenken. Insofern denke ich, was wir im Moment erleben, ist ja, dass innerhalb von kürzester Zeit Dinge, die uns als absolut sicher erschienen, auf einmal als No-Gos vorkommen. Das heißt, die Lage dreht sich so wahnsinnig schnell, dass man zugleich auch aus deutscher Perspektive aufpassen muss. Und das finde ich gegenüber allen eigentlich aufpassen muss, dass man nicht in vorschnelle Verurteilungen anderer eintritt. Mhm.
Andreas Baum, blicken wir doch nochmal auf die AfD. Sind die nicht auch, oder vielleicht erscheint es mir so merkwürdig still, mal abgesehen von der Auseinandersetzung um den Flügel?
Ja, das stimmt. Die AfD hat lange geschwiegen. Es gab eine lange Phase der Stille. Haben sich auch manche gewundert, dass die AfD dazu nichts zu sagen hatte. Sie war ja auch mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem rechtsradikalen sogenannten Flügel. Gleichzeitig konnte sie zusehen, wie sie da in der Krise weiter Wähler verloren hat. Es sind jetzt nur noch 10% nach den letzten Umfragen, die sie wählen würden. Was jetzt kommt nach den Verkündigungen der Kontaktsperre ist vor allem die Polemik. Zum Beispiel Nikolaus Fest von der Berliner AfD sagt, jetzt plötzlich ginge das, plötzlich könne man Grenzen schließen. Es wird immer wieder den Flüchtlingen subtil unterstellt, an der Verbreitung des Virus mitschuld zu sein. Und was ich ganz schlimm finde, ein AfD-Landtagsabgeordneter wünscht Angela Merkel, sie möge ihre Corona-Quarantäne im Gefängnis verbringen. Also da wird es ganz böse und auch so gewohnt menschenfeindlich. Es gibt allerdings auch, das wollen wir nicht auslassen, gemäßigte Reaktionen, einen Krisenstab für Abgeordnete und eben die Forderung nach Lohnfortzahlung für Eltern, das Abfedern von sozialen Härten und die Forderung nach Hilfen für Unternehmer, also das, was die Bundesregierung sowieso vorsieht.
Andreas Röder, Sie als Historiker haben sich auch schon viel mit der AfD beschäftigt, sich auch dazu geäußert. Ist das jetzt nicht die Stunde der Populisten?
Nein, im Moment ist überhaupt nicht die Stunde der Populisten. Jetzt im Moment ist die Stunde der Exekutive. Das sehen Sie ja auch, dass Kritik an der Bundesregierung doch in hohem Maße zurücktritt. Die ist im Moment geringer, als sie es zu anderen Zeiten ist. Und das ist etwas, was wir aus Krisensituationen kennen. Dann ist zunächst einmal so etwas wie Burgfrieden und die Solidarität mit der Exekutive angesagt. Die Frage ist nur immer, wie lange ein solcher Burgfrieden hält. Und auch da kann die Stimmung sehr schnell wieder kippen. Und dann können auch Verschwörungstheorien auftreten, die übrigens von allen Seiten auftreten können. Ich muss Ihnen eines sagen, was die Populisten angeht. Ich bin Gott froh, dass nicht Kontingente von Flüchtlingen von der türkisch-griechischen Grenze nach Deutschland gekommen sind und wir jetzt auch noch die Debatte in Deutschland hätten, ob die nicht dieses Virus mitgebracht haben könnten. Ich will mir überhaupt nicht ausdenken, was dann in Deutschland los wäre. Also insofern haben wir im Moment eher eine geordnete Debatte, aber es ist auch schon festzustellen, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass erstmal alles auf Krisenmodus ist. Sie können jetzt in diesen Tagen schon beobachten, wie in den Medien so einordnende Kommentare stattfinden. Man redet nicht mehr nur mit den Virologen, sondern auch mit Soziologen oder Sie reden jetzt mit einem Historiker. Man fängt schon an einzuordnen, versucht schon weiterzuschauen. Und insofern wird sich die Debattenlage auch wieder ändern und dann kann durchaus die Stunde der Populisten kommen, wenn es denen gelingen sollte, so etwas wie Abrechnung oder wie Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen.
Aber wie sollen die denn aussehen? Wie sollen diese, also ich versuche mir gerade vorzustellen, wie so eine Verschwörungstheorie, ich meine, wir wollen denen jetzt keine Tipps geben, aber...
Ja, die erste Verschwörungstheorie hat ja schon Trump mit dem Chinese Virus im Grunde angespielt. Sie hätte so aussehen können, deswegen sagte ich ja, bin ich so froh, dass es gar keine argumentative Möglichkeit gibt, diese Virusverbreitung jetzt auch noch mit Migranten und Flüchtlingen in Verbindung zu bringen. Aber sie erleben das auch von anderer Seite. Und das hat mich doch sehr schockiert, muss ich sagen, dass ich gestern las, dass Ferda Ataman, ich glaube, einen Tweet geteilt hat oder getwittert hat, ja, sie habe schon eine Ahnung, wer die Beatmungsmasken bekommen würde, wenn es eng würde. Was sie damit meinte, war, dass es dann weiße Deutsche und nicht Leute mit Migrationshintergrund bekommen würden. Und solche Äußerungen, wenn die sich in die Öffentlichkeit einfressen und Gehör finden, das ist Gift für die Debatte und dieses Gift kann von verschiedenen Seiten kommen. Deswegen ist es für die Politik so unglaublich wichtig, das Vertrauen, das sie jetzt im Moment hat, aufrechtzuerhalten, dadurch, dass die Politik, dass die Regierungsparteien erklären und dass sie dieses Vertrauen dadurch aufrechterhalten, dass sie den Eindruck verbreiten und offensiv artikulieren, dass es im Land auch in der Krise und in der Bewältigung der Krise gerecht zugeht.
Das ist die Stunde der Exekutive, also auch die Stunde der Kanzlerin. Herr Röder, Sie waren mal im Schattenkabinett von Julia Klöckner, Rheinland-Pfalz-Wahlkampf 2016 vorgesehen als Bildungsminister, sind CDU-Mitglied. Wie sehen wir denn jetzt die Kanzlerin? Ist sie so souverän wie nie? Und wenn wir dann noch den bayerischen Ministerpräsidenten dazu nehmen, der allen im Land heimleuchten will, ist es jetzt die Stunde der Konservativen?
Es ist zunächst einmal überall die Stunde der Regierung, weil die Regierung jetzt gefordert ist zu handeln. Und tatsächlich ist in dieser Krise, so wie sie jetzt ausgebrochen ist, soweit wir das einstweilen einschätzen können, ja die große Stärke von Angela Merkel zum Tragen gekommen. Und die große Stärke von Angela Merkel liegt ja in ihrer absoluten Unaufgeregtheit. Man erlebt ja nicht, dass sie mal irgendwie ausflippen würde oder aus der Kontenance geraten würde. Und so hat sie ja auch jetzt wieder mit dieser ruhigen Hand reagiert. Die negative Seite dieses Regierungsstils ist, dass sie in dieser Ruhe zu wenig dazu neigt, zu erklären. Sie hat ja auch für diese Fernsehansprache, soweit ich das gelesen habe, gedrängt werden müssen. Aber dennoch vermittelt sie ja insgesamt diesen Ausdruck der Besonnenheit, der Ruhe und der Souveränität. Und das kommt natürlich dem Regierungshandeln im Moment zugute. Das ist auch gar keine schlechte Kombination mit Markus Söder, der sich ja jetzt sozusagen wie der Helmut Schmidt in der Hamburger Sturmflut der frühen 60er Jahre zu profilieren scheint. Also diese Mischung aus Souveränität und Handlungsbereitschaft steht den Regierenden im Moment gar nicht schlecht an. Wobei ich auch sagen muss, die tanzen alle auf einem enorm hohen Seil. Wenn da irgendetwas passiert, die Stimmung umkippt, dann ist derjenige, der heute als souverän gilt, morgen in der Auffassung ganz schnell schon fahrlässig.
Ich würde Ihnen gerne mal ein Zitat vorlesen von Ihnen aus einem Interview 2019, letzten Herbst. Die CDU hat sich als Kanzlerwahlverein hinter Angela Merkel geschart, die alle anderen starken Persönlichkeiten der Partei verdrängt hat. Das halte ich für das eigentliche Drama der CDU. Das würden Sie so jetzt nicht mehr sagen? Gehe ich richtig in der Annahme?
Doch, das würde ich so nach wie vor und auch jederzeit sagen. Aber tatsächlich ist im Moment eine Situation eingetreten, die jetzt wieder anders ist. Also Konrad Adenauer hätte gesagt, die Situation ist da. Nein, die strukturellen Probleme der CDU bleiben natürlich bestehen. Aber jetzt in dieser Situation mit dieser Krise kommen die Stärken Angela Merkels nochmal wieder mehr zum Tragen. Wir werden auch gucken müssen, wie sich die politische Situation sortiert, wenn diese Krise einmal vorüber ist. Ich würde vermuten, dass sich diese Strukturprobleme der CDU, und ich habe da ja auch noch mehr darüber gesagt, nicht nur das starke Persönlichkeiten an den Rand gedrängt hat, sondern dass unter ihrer Regentschaft die CDU sich auch politisch inhaltlich entleert hat. Ich denke, das bleibt alles nach wie vor richtig. Aber jetzt im Moment ist tatsächlich nicht die Frage der großen Programmdebatten der CDU, die auf der Tagesordnung steht, sondern Krisenbewältigung. Da war sie immer schon stark.
Aber manchmal hat man schon den Eindruck, es geht auch doch noch um ein bisschen mehr. Das mag vielen komisch erscheinen. Zum Beispiel Margarete von Ackeren, die Chefkorrespondentin von Focus Online, die hat gestern hier bei mir in der Sendung den Machtkampf hinter den Kulissen kritisiert. Also, dass sich Söder und auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet da gestritten haben, nach dem Motto, das braucht kein Mensch in dieser Krise. Entscheidet sich nicht aber doch jetzt auch, wer die Union anführen wird in Zukunft?
Natürlich hat diese Frage massive Auswirkungen auf die Frage, wie die Union in Zukunft geführt wird. Das beginnt übrigens schon bei Terminfragen. Die Frage ist ja, wann wird dieser Parteitag eigentlich stattfinden? Findet der überhaupt noch vor der Sommerpause statt? Wird vielleicht von Tag zu Tag weniger wahrscheinlich. Wenn er nach der Sommerpause stattfindet, sind wir schon fast am regulären Parteitag dran. Das ändert schon allein das Setting. Dann kommt dazu, dass Armin Laschet und Jens Spahn in administrativen, exekutiven Verantwortungspositionen sind.
Im Gegensatz zu Merz, der also, in Quarantäne ist, muss man ja auch mal dazu sagen, erkrankt. Der hat ja getwittert, das geht ihm schon viel besser.
Oder auch Norbert Röttgen. Klar, das ist eine völlig unterschiedliche Situation. Aber so ist Politik. Wenn es eines gibt, womit man nicht rechnen kann, dann sind das die Ereignisse, die eintreten. Natürlich ändert sich das Setting gerade jetzt im Moment. Allerdings würde ich warnen davor, in die eine oder andere Richtung zu sagen, jetzt ist Laschet schon durch, weil er als Ministerpräsident in der Verantwortung ist. Weder das eine noch das andere ist der Fall, wenn wir doch eines sehen im Moment. Diese Krise gibt uns eine Riesenlektion, wie unglaublich unabsehbar alles das ist, was vor uns liegt. Wobei schon Aristoteles gesagt hat, es ist wahrscheinlich, dass das Unwahrscheinliche geschieht. Man müsste das nur mal lernen.
Und trotzdem wird Politik weitergemacht. Ich finde es ja auch schwierig in der jetzigen Situation. Es ist fast eigentlich auch schon eine moralische Frage, darüber zu spekulieren, wie sich einzelne Parteien oder Personen positionieren. Aber sie tun es. Und es wird die Zeit nach der Krise kommen. Also sollte man sich doch damit beschäftigen, oder?
Ja, und ich will das nochmal sagen, also dass Söder und Laschet da aneinander geraten, das kann zunächst einmal rein sachliche Gründe haben. Aber natürlich kann doch auch niemand ausblenden, dass dieser Machtkampf in der CDU dahinter steht. Das sind komplexe Wirklichkeiten, davon kann auch die CDU nicht vollständig abstrahieren. Und vom Grundsatz her würde ich eigentlich sagen, alle geben sich doch im Moment wirklich Mühe, diese Krise zu bekämpfen. Und das steht ja im Moment auch an. Dass es andere Dinge gibt, die mitschwingen, das kann kein Mensch in dieser Welt vollständig ausblenden. Ich halte das eigentlich ehrlich gesagt für unproblematisch, solange das nicht überhand nimmt.
Johannes Kuhn, mein Kollege aus dem Hauptstadtstudio, ist uns jetzt zugeschaltet. Uns beschäftigen die Handydaten, die Auswertungen, die vorgesehen waren. Das Robert-Koch-Institut wollte Handydaten zur Auswertung, um bestimmte Maßnahmen zur Ausbreitung des Coronavirus zu tracken. Johannes Kuhn, die Handyordnung, die ist ja erstmal nicht in der Novelle des Infektionsschutzgesetzes enthalten. Ist die Debatte damit vorbei?
Ich glaube nicht. Denn der entsprechende Passus, dass es richtig ist, aus dem Infektionsschutzgesetz, wie es jetzt novelliert werden soll, erst einmal gestrichen, soll aber bis nach Ostern womöglich überarbeitet werden. Das hat zumindest Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt. Es gab gegen diesen Passus auch Widerstand von Koalitionspartner SPD aus dem Justizministerium und auch von den Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern. Denn einerseits, weil personenbezogene Standortdaten ja bürgerrechtlich und verfassungstechnisch heikel sind und weil auch nicht klar ist, wie stark die helfen. Ich glaube, das kann man noch mal den Hörern erklären. Es geht nicht um die GPS-Positionsdaten, also der Punkt, wenn wir zum Beispiel eine Maps-Anwendung in unserem Smartphone sehen, der Punkt, der uns dann genau zeigt, an welcher Ecke wir sind. Darum geht es nicht, sondern die Telekom und die Mobilfunkanbieter, die kriegen identifizierende Informationen aus Funkmasten. Und diese Funkmasten, in die ich mich dann einbuche mit meinem Gerät, sobald ich mich mit dem Netz verbinde, die haben einen sehr großen Radius, teilweise mehrere Kilometer. Und dann kann es eben sein, dass ich, wenn ich jetzt sage, gut, ich bin zum Beispiel erkrankt, bin in diesem Funkmasten zu der und der Zeit gewesen, dann kann es sein, dass zu diesem Zeitpunkt hunderte Menschen gleichzeitig darin waren und überhaupt keinen Kontakt mit mir hatten, aber nach dieser Idee eben, wie sie vorgesehen war, dann trotzdem womöglich informiert werden würden und man Panik schüren würde, indem man eben ganz viele Menschen, die über Kilometer verstreut sich befinden, informiert.
Und Sie haben gesagt, das Gesetz ist damit aber nicht vom Tisch, das wird irgendwie nochmal hochkommen.
Ja, das wird mit Sicherheit noch mal hochkommen. Ich glaube, es wird auch darum gehen, wie man das granularer macht. Das Beispiel Südkorea, das ja immer angeführt wird, die das machen. Da ist meiner Ansicht nach, soweit ich das den englischsprachigen Medien von dort und den internationalen Medien nehme, ist es auch ein bisschen anders. Nämlich da ist es so, dass Menschen, die erkrankt sind, geben ihre Standortdaten, die befinden sich auf meinem Handy. Also wenn ich Android habe, ist das ziemlich granular. Wenn ich ein iOS-Gerät habe, sind das zumindest bestimmte Orte, an denen ich war. Und die geben die freiwillig an die Behörden, die dann wiederum sagen können, okay, Patient XY war in diesem Restaurant zu diesem Zeitpunkt und an dem Bahnhof zu dem Zeitpunkt. Und das ist natürlich sehr viel genauer, als wenn wir jetzt sozusagen einfach mal alle informieren, die in der gleichen Funkzelle waren.
Andreas Rötter, könnten Sie sich so etwas vorstellen, dass das bei uns möglich ist? Was würde passieren?
Naja, wir sind gerade dabei, uns an Unvorstellbares zu gewöhnen oder die Erfahrung zu machen, dass Dinge, die wir gestern noch für unvorstellbar gehalten haben, heute zur Normalität werden. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, können wir uns ja eigentlich nicht vorstellen. Aber aus diesem Mechanismus heraus, dass das Unvorstellbare vorstellbar wird, wird vielleicht auch in Deutschland sehr viel mehr vorstellbar, als das lange der Fall gewesen.
Also würden Sie Ihre Daten rausgeben, also Hand aufs Herz, würden Sie Daten rausgeben?
Was heißt, würde ich meine Daten rausgeben? Wir reden ja jetzt über die Frage, freiwillig oder nicht. Aber lassen Sie uns mal die ganz grundsätzliche Ebene einziehen, die ja gerade Herr Kuhn angesprochen hat. Da geht es ja im Zweifelsfall auch gar nicht um die Frage, freiwillig oder nicht freiwillig. Wir stehen vor der ganz grundsätzlichen Debatte, wie ist das Verhältnis zwischen Freiheit und Gesundheit und wie stark kann ich mich auf meine persönliche, private Autonomie zurückziehen oder wie weit werde ich verpflichtet, Daten mitzuteilen, Daten zugänglich zu machen, dem Staat zugänglich zu machen. Das heißt, kann ich noch irgendwo hingehen, ohne dass ich darüber Rechenschaft ablegen muss? Oder kann es sein, dass aus Gründen der Gesundheit, der Vermeidung einer Pandemie, ich gezwungen werde, mich alles, was ich tue, staatlichen Stellen zugänglich zu machen? Das heißt, wie unabhängig ist der Mensch eigentlich noch von der Maschine, von dem Smartphone, vom Internet? Und wenn wir über solche Dinge nachdenken, dann sind wir ja schon sehr nah bei all den Dingen, die wir eigentlich für ziemlich undenkbar gehalten haben, dass man sich einen Chip unter der Haut verpflanzt und damit nachvollziehbar wird. Noch einmal, hier geht es darum, die Verbreitung einer Pandemie zu vermeiden. Das ist ja vom Anlass her, vom Zweck her, vom Ziel her, ist das ja so, dass wir alle sagen würden, gut, aber es wirft zugleich grundsätzliche Fragen auch der persönlichen Autonomie, grundsätzliche Fragen, die wir in der modernen bürgerlichen Gesellschaft in den letzten 200 Jahren diskutiert und ausgefochten haben.
Herr Kuhn, es gibt ja noch ein weiteres Beispiel. Sie kennen das bestimmt noch besser als ich. In Polen haben ja auch Erkrankte regelmäßig Selfies mit GPS-Informationen geschickt, damit sie nachweisen, dass sie sich an die Quarantäne halten. Stimmt das wirklich so?
Das nimmt man Medienberichten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Anwendungen, so eine Art, nennt man, digitaler Zaun zu bauen. Zum Beispiel ist es in Taiwan so, da gibt es eine App, die ich mir, wenn ich erkrankt bin, runterladen muss, die peilt, wohin ich mich bewege. Und sobald ich mich außerhalb eines gewissen Radius bewege, werden dann die Behörden angeschaltet. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, dann lasse ich das Handy zu Hause. Aber es gibt auch noch Kontrollanrufe. Und da gab es jetzt eben schon so Beispiele, dass einfach Erkrankte geschlafen haben und nicht ans Telefon gegangen sind. Und es dann hieß, Vorsicht, beim nächsten Mal gibt es eine Strafe. Und die liegt in Taiwan bei Verstößen bei $30.000. Jetzt muss man immer aufpassen, dass man nicht Asien und Deutschland vergleicht. Mhm. Aber was Herr Röder gesagt hat, ist natürlich richtig. Wir haben uns gerade in ganz vielen Fällen mit einer Abwägung zu tun. Das ist auch in dem Gesetzentwurf von Herrn Spahn drin, nämlich Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gegen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Das ist ganz zentral und wir haben natürlich auch, wenn es dann darum geht, wer überprüft das und wie verhält sich das Verfassungsgericht zum Beispiel
dazu? Und wer sammelt die Daten dann noch oder wer hat noch Zugriff auf diese Daten zum Beispiel? Ja?
Das zum Beispiel, natürlich auch die Frage, wie wird das dann danach, wird es natürlich auch wirklich Begehrlichkeiten wachsen lassen, wenn sich das herausstellt, dass das gut ist. Und da muss man natürlich aufpassen und da muss man auch Diskussionen haben. Deswegen ist es gut, dass es jetzt einen Zeitrahmen gibt, in dem man darüber diskutieren kann und nicht das Ganze sozusagen Freitag wird das bekannt, dass sowas vielleicht geplant ist und Montag wäre es schon im Kabinett verabschiedet worden, dass es jetzt ein bisschen entzerrt ist, weil das ist fundamental eigentlich bei allem, was wir gerade in diesem Kontext entscheiden.
Ganz kurz, ich weiß, Professor Röder, das geht eigentlich nicht kurz, auch wenn ich bei einem Historiker trotzdem. Wenn Sie jetzt mal persönlich sich selbst nehmen, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie gewisse Daten rausgeben, eben weil man auch so eine Grundgesetzgüterabwägung, also Schutzinformation und Schutz auf körperliche Unversehrtheit hat, dass man da auch Schritte weitergeht, die man sich selber nicht hätte vorstellen können?
Also ich persönlich würde gerne solche Daten nicht herausgeben. Aber ich sage nochmal, ich glaube, es geht letztendlich nicht um die Frage, ob ich freiwillig etwas zur Verfügung stelle oder nicht. Das sagt man immer so schnell, dass es nur um Freiwilligkeit geht. Selbst bei freiwilligen Regelungen kann der soziale Druck so groß werden, dass wir nicht die Regelungen aus Taiwan brauchen, von denen Herr Kuhn gerade sprach, sondern so etwas wie sozialen Druck. Du kannst doch nicht dich so und so verhalten, dass diese einfache Entgegenstellung von Freiwilligkeit oder Zwang in der Debatte so gar nicht standhalten wird. Deswegen ist das eine ganz, ganz grundsätzliche Diskussion, die hier ansteht.
Professor Andreas Röder war Gast in der Stunde hier bei uns im Radio im Feuilleton. Wir beide sitzen nicht zusammen, aber wir beide blicken in die Sonne. Was für eine wunderbare Aussicht haben Sie?
Ich stehe hier am Stehpult in meinem Arbeitszimmer in unserem Haus in Mainz und gucke aus dem Dachfenster auf den Taunus, der sich bereit macht für den Frühling. Und das bei diesem großartigen, wenn auch kalten, sonnigen Wetter, das wir im Moment erleben. Ich glaube übrigens, dass dieses sonnige Wetter ein Gottesgeschenk ist, weil es die Stimmung im Land, glaube ich, nochmal deutlich besser macht, als das jetzt wäre, wenn wir die ganze Krise bei schlechtem Wetter hätten. Und zugleich ist es ja doch eine ganz gespenstische Atmosphäre. Wir haben am Anfang davon gesprochen, Frau Brink, dass das, was wir im Moment erleben, nur vergleichbar ist mit den Erfahrungen des Krieges, was so den Einschnitt in die alltäglichen Lebensvollzüge betrifft. Aber gespenstisch ist, wir haben zwar diesen Einschnitt in den Alltag, aber man merkt ja gar nichts, außer den immer noch relativ wenigen Personen, die wirklich von Corona betroffen sind. Es ist eine ganz, ganz eigenartige, einzigartige Situation. Und zugleich kann man sagen, es schüttelt die Gesellschaft richtig durcheinander. Und ich habe aber die Hoffnung, dass daraus auch viel Gutes Neues entstehen kann.
Vielen Dank, Professor Andreas Röder, Historiker, mein Gast in dieser Stunde. Machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
Es war mir ein Vergnügen. So tun Sie das bitte auch, Frau Brink.